Willkommen bei Stadt, Land, Fluss, dem Podcast der Kommunalkredit. Als Spezialbank für Infrastruktur- und Energiefinanzierungen beleuchten wir in unserem Podcast das Thema Infrastruktur aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. In dieser Folge sprechen wir mit dem technischen Vorstand der Austrian Power Grid, Gerhard Christina, über Blackouts, Energiesicherheit und den Ausbau des Stromnetzes. Herr Christina, können Sie kurz erzählen, was die Austrian Power Grid so macht?
Ja, die Austrian Power Grid ist der Betreiber des österreichischen Hoch- und Höchstspannungsnetzes. Das ist ein Aspekt, den wir haben. Und der zweite Aspekt ist jener, dass wir dafür verantwortlich sind, dass die Stromversorgungssicherheit in Österreich rund um die Uhr wirklich 365 Tage im Jahr gewährleistet ist. Also wir sind auch sozusagen das Supply of Last Resort. Das heißt, wir gleichen alle Schwankungen im Stromnetz aus, sodass immer das Gleichgewicht in Österreich gegeben ist zwischen Erzeugung und Verbrauch.
Ab welcher Größenordnung wird denn ein Stromausfall zu einem Blackout?
In der Branche definieren wir den Blackout, wenn es zumindest eine nationale Ebene erwischt, also wenn wirklich so ganz Österreich wäre ohne Strom oder es Teile von Europa oder ganz Europa wäre. Das definieren wir wirklich als einen Blackout im Widerspruch zu den, ich sage jetzt mal, lokalen oder regionalen Störungen, die für uns keinen Blackout darstellen, sondern eine begrenzte Unterbrechung der Stromversorgung.
Das europäische Stromnetz ist ja eng verwoben und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja die Aufgabe der APG und ihrer europäischen Partner für ein möglichst stabiles Spannungsgleichgewicht in diesem Netz zu sorgen. Wenn, sagen wir, irgendwo eine Störung eintritt, wie groß muss denn die Störung sein, dass sie eine europäische Kettenreaktion auslöst und sozusagen ein Strom-Dominostein nach dem anderen fällt?
Naja, das ist nicht ganz einfach zu sagen, weil es gibt ja verschiedene Arten von Störungen und auch die Konsequenzen sind dann unterschiedlich. Also im Grunde, Sie haben es richtig erwähnt, ist es einmal ganz wichtig, dass immer das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch in ganz Europa gegeben ist. Dafür sorgen im Wesentlichen die Stromnetze, die Übertragungsnetze, die über ganz Europa vermascht sind, sodass jeder Kunde, wo immer er Strom bezieht, auch auf der anderen Seite einen Erzeuger hat, der genau zu diesem Zeitpunkt auch liefert. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass diese Durchlässigkeit gegeben ist. Also es müssen die Stromnetze ausreichend dimensioniert sein und ausgebaut sein, sodass es nirgends einen Engpass gibt und der Strom möglicherweise dann nicht zum Kunden fließen kann. Das würde unweigerlich zu einer Schieflage des Systems führen. Das spüren wir in der Abweichung der Frequenz. Dann sinkt oder steigt die Frequenz in Abhängigkeit, ob zu viel Strom oder zu wenig Strom da ist. Und ab einem gewissen Bereich dieser Abweichung greifen dann Mechanismen, die im ersten Schritt Sicherheitsmechanismen sind, die wir eingebaut haben auch im System mit Reservekraftwerken, auch mit Reduktion von Verbrauchern. Und wenn das alles nicht hilft, wenn alle diese Sicherheitsmaßnahmen nicht greifen würden, ich sage jetzt bewusst würden, dann wäre in letzter Konsequenz dann wirklich das Blackout die Folge, weil dann eben mehr oder weniger auf der einen Seite große Verbraucher stehen und auf der anderen Seite möglicherweise zwar Erzeuger, aber der Strom nicht fließen kann und es wäre dann am Ende des Tages, würde zum Zusammenbruch mehr oder weniger des Systems führen.
Fällt bei einem Blackout denn immer zuerst der Strom aus oder kann auch ein anderer Infrastrukturausfall schuld daran sein?
Na, der Blackout, die Konsequenz des Blackouts, das ist ja auch sprachlich eigentlich so definiert, ist, dass der Strom ausfällt. Also es gibt dann den Strom nicht mehr, es können Kraftwerke nicht mehr produzieren, weil sie auf der einen Seite keinen Abnehmer haben und auf der anderen Seite möglicherweise ist es einfach so, dass die Netzinfrastruktur beschädigt ist, dass es technische Gebrechen gibt und deshalb der Strom nicht fließen kann. Also das ist sozusagen die Konsequenz des Blackouts. Und andere Infrastrukturen, dass die dann natürlich auch nicht mit Strom versorgt werden, ist die Konsequenz, weil uns ist ja sehr oft nicht bewusst, dass die Telekom-Infrastruktur natürlich von einer sicheren Stromversorgung abhängig ist. Also auch die Handynetze würden nach absehbarer Zeit nicht mehr funktionieren, weil einfach die ganzen Umsetzerstationen nicht mehr funktionieren würden, weil das Netz auch überlastet wird. Und wenn kein Strom da ist, kann auch ein Handy nicht funktionieren. Bis hin, ich sage jetzt mal, auch Gasnetze, die brauchen auch Verdichterstationen und Pumpen, die zum Teil mit Strom betrieben werden oder die gesamte Leittechnik dahinter, bis hin zu Autobahnen. Wenn Sie sich Tunnelbeleuchtungen anschauen, wenn Sie sich Leitsysteme in den Autobahnen anschauen, all all das braucht Strom. Also wir sind im täglichen Leben in allen Infrastrukturen auch von Strom abhängig und ein nicht zur Verfügung stehen von Strom würde auch diese Infrastrukturen schwer treffen und teilweise lahmlegen.
Der Herbert Sauruck, der ist Österreichs Blackout-Experte schlechthin und auch Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, der hat kürzlich gemeint, dass es schon im heurigen Winter zu massiven Störungen in der Stromversorgung kommen könnte. Nicht nur in Österreich, sondern auch in ganz Europa. Wie dramatisch sehen denn Sie die Lage im kommenden Winter?
Also wir differenzieren hier ganz klar und ich glaube, es ist jetzt an der falschen Stelle hier Panik zu machen und immer nur vom Blackout zu sprechen. Sondern, wie gesagt, das Blackout ist die Konsequenz eines Ereignisses, das unerwartet ist, das wirklich dann zu Kettenreaktionen führt und das dann nicht mehr beherrschbar ist und sozusagen zum Stromausfall gänzlich führt. Das ist das Worst-Case-Szenario, das aber primär ein Ereignis ist, das wahrscheinlich nicht vorhersehbar ist. Was uns derzeit eher beschäftigt und auch Sorgen macht, muss man ganz ehrlich sagen, ist die Tatsache, dass wir natürlich in Europa eine Situation haben, wo wir wissen, es gibt eine Gasmangellage, wo wir aber derzeit auch wissen, wir haben es mit einer außergewöhnlichen Dürreperiode zu tun. Das heißt, es gibt in den Wasserkraftwerken sehr, sehr wenig Strom. Auch in Österreich haben wir derzeit einen Rückgang im Vergleichszeitraum des Regelarbeitsjahres von rund 10%. Und da sehen wir auch schon, dass einfach wesentlich weniger produziert wird Strom aus diesen Kraftwerken in ganz Europa. Und ein dritter Aspekt, der ganz, ganz entscheidend sein wird, auch für den Winter, die Atomkraftwerke in Frankreich sind normalerweise ein Garant dafür, dass Europa mit Strom versorgt wird, dort, wo er gebraucht wird, als Importstrom. Auch in Österreich importieren wir ja im Winter Strom. Und diese Kraftwerke sind derzeit weit unter ihrer normalen Betriebsfähigkeit. Also es sind derzeit nur 50% der Atomkraftwerke in Betrieb, aufgrund von sicherheitstechnischen Untersuchungen auch, aber auch der Trockenheit in Frankreich, dass die Kühlung der Kraftwerke nicht in dem Umfang stattfinden kann. Und das führt dazu, dass natürlich Frankreich eigentlich in dieser Jahreszeit ein großer Exporteur von Strom wäre, derzeit aber Importeur ist. Und wenn Frankreich diese Probleme bis in den Herbst und Winter nicht in den Griff bekommt, dann machen wir uns schon Sorgen, dass Frankreich hier als größter Stromexporteur in Europa ausfällt. Und wie wir alle wissen, gerade wenn es ein kalter Winter ist, in Frankreich heizen fast alle Haushalte mit Strom, dass dann Frankreich auch zu einem großen Verbraucher wird und dass wir hier hoffentlich dann nicht auch in eine Strommangellage kommen. Das ist die große Sorge, die wir schon derzeit hegen und auch genau analysieren. Wie gesagt, das ist aber natürlich beobachtbar, planbar und wir arbeiten alle daran natürlich in allen Ländern, dass wir genau diese Entwicklung, dass wir hier gegensteuern mit allen Möglichkeiten, die es in Europa gibt, um nicht in diese Strommangellage zu kommen.
Es ist ja so, dass zum Beispiel in Norddeutschland die Windkraft sehr ausgebaut ist, Österreich sehr stark in der Wasserkraft, es gibt auch natürlich Photovoltaikanlagen, die unabhängig von Wasser und Wind sind. Was würden Sie denn sagen aus Ihrer Perspektive, dass denn ein guter Mix ist? Wo können Länder, auf welche Technologie sollten die setzen?
Also im Grunde die Erkenntnis, die wir haben, ist ja folgende. Wir sind ja eigentlich in einem Umbau dieses Energiesystems in Richtung Dekarbonisierung, in Richtung Erneuerbare. Ja, das ist ja das große Ziel de facto in fast allen Ländern. Atomkraft ist noch ein Thema, das in gewissen Ländern auch natürlich hier entsprechend forciert wird wieder. Aber im Grunde geht es darum, die Stromerzeugung CO2-frei zu machen. Das bedeutet, ich glaube, wir haben nicht viele Möglichkeiten, hier großartig Überlegungen anzustellen, ob jetzt Wind in Österreich oder Photovoltaik oder Wasserkraft, sondern ich glaube, es ist an der Zeit, ehrlich zu sein und zu sagen, alle Potenziale, die wir haben, müssen wir bestmöglich nutzen. Natürlich wird es hier Restriktionen geben aus ökologischer Sicht, aus Biodiversitätssicht, aus Landschaftsbild. Das ist alles irgendwo verständlich. Nur ich glaube, wir müssen endlich den Mut haben, der Bevölkerung auch zu sagen, wenn wir aus dem Gas aussteigen wollen, wenn wir aus Erdöl aussteigen wollen, wenn wir Kohle nicht mehr verbrennen wollen, dann müssen wir umgehend die erneuerbaren Potenziale, die wir in Österreich haben, nutzen. Und da muss auch jeder Einzelne Verständnis zeigen und auch Veränderungsbereitschaft in sich tragen, dass er sagt, okay, ich akzeptiere, dass vielleicht in meinem Nahbereich ein Windrad steht, ich akzeptiere, dass in der Fläche irgendwo eine PV-Anlage ist, ich akzeptiere auch ein neues Wasserkraftwerk, natürlich mit allen entsprechenden Umweltauflagen, aber dieses Verständnis muss in Österreich da sein und wird es in ganz Europa brauchen, weil nur dann können wir diese enorme Menge, die wir substituieren müssen, und wir sprechen hier wirklich von gewaltigen Energiemengen, Richtlinien, die es hier gilt, aus fossilen Brennstoffen zu substituieren, dass wir das auch überhaupt schaffen können. Ich glaube, wir haben nicht mehr den Luxus, uns zu leisten und zu überlegen, nehmen wir die Technologie oder die. Es braucht alles, was wir haben in Europa, um genau diese Mammutaufgabe wirklich bewältigen zu können.
Welche Rolle spielen denn kleinere Einheiten wie zum Beispiel Gemeinden, Unternehmen, Privathaushalte, wenn es um das Stromnetz geht und in weiterer Folge auch um die Vermeidung von Blackout-Situationen?
Also ich glaube, wir müssen, also das Stromsystem ist grundsätzlich in einem Wandel. Weg von großen zentralen Einheiten, die wir in der Historie hatten, große thermische Einheiten, große Atomkraftwerke teilweise, sondern es geht natürlich ganz stark in eine Dezentralisierung, in kleinere Einheiten bis hin zum klassischen Haushalt, der in Zukunft auf seinem Dach auch eine PV-Anlage haben wird. Das heißt, das bedarf schon auch eines strukturellen Wandels des gesamten Energiesystems. Und das beginnt bereits beim Verteilnetz, das beginnt beim Haushalt. Ich habe das selbst erfahren, auch wenn Sie heute eine größere PV-Anlage aufs Dach montieren, müssen Sie mal mit Ihrem Netzbetreiber, mit Ihrem Vorgelagerten sprechen, kann das Übertragungsnetz überhaupt, dass Sie die Überschussmenge, die Sie produzieren, einspeisen können. Das kumuliert sich natürlich möglicherweise in einer Gasse und überfordert die dort vor Jahren gebaute Netzinfrastruktur, weil sie ganz einfach für diese Nutzung gar nicht ausgelegt war, weil es rein eine Versorgungsleitung war und weil niemand gedacht hat, dass dort eigentlich Strom jetzt zurückkommt, möglicherweise im größeren Stil. Das führt dann weiter über Trafostationen und geht dann rauf bis ins Übertragungsnetz. Also ein gutes Beispiel für mich, wohin sich Österreich auch entwickeln wird, ist das Burgenland. Im Burgenland haben wir eine Verbrauchsspitze von rund 300 Megawatt und das Burgenland hat eine Erzeugungsspitze, wenn viel Wind und auch schon PV oder Photovoltaik-Einspeisung ist, von rund 1300 Megawatt. Das heißt, dort gibt es dann 1000 Megawatt zu viel Erzeugung. Diese Energie muss aber auch in dieser Sekunde, wo sie produziert wird, abtransportiert werden und auch irgendwo genutzt werden. Und dafür braucht es dann auch die vorgelagerte, übergelagerte Netzinfrastruktur, die das ermöglicht, die einerseits einmal die Einspeisung ermöglicht, die Verteilung in Österreich ermöglicht und möglicherweise, und das sicher sogar, wird es in Zukunft auch stärkere Speicherkapazitäten brauchen, weil wir werden gerade in windigen Sommertagen sehr viel Energie produzieren, sehr viel Strom produzieren, die wir dann möglicherweise dann an wie Sie gesagt haben, an nebeligen Tagen, wo kein Wind geht, im Herbst oder Winter, die wir dort aus den Speichern beziehen werden müssen. Das heißt, diese Ausgleichsmöglichkeiten, diese Flexibilisierung, die kann uns alle durchdringen. Das beginnt im Großen bei Pumpspeicherkraftwerken, kann aber so weit gehen bis in die Heimspeicher und idealerweise, wenn wir jetzt schon weiterdenken an Elektromobilität, dann haben wir haben 5 Millionen Autos in Österreich, wenn die alle mal elektrisch sind, haben wir hier ein riesen Speicherpotenzial, das im weitesten Sinne, wir wissen, ein Auto steht in Österreich 95% seiner Zeit, nur 5% wird es echt genutzt. Das heißt, hier stehen Speicher rum, die man nutzen kann, die man bewirtschaften kann. Das zu ermöglichen, erfordert auch eine enorme digitale Transformation. Das heißt, das Ganze intelligent zu vernetzen, zu verbinden. Da steht noch eine echte große Herausforderung vor uns, die wir unverzüglich aber angehen müssen.
Wenn wir von dem Verbrauch sprechen, Sie haben gerade früher die Elektroautos angesprochen. Wenn das Netz sehr ausgebaut wäre, wäre das ja ein Energiespeicher für einen Überschuss an Strom. Welche Rolle spielt da eigentlich der grüne Wasserstoff, diese Elektrolyseanlagen, die Hausnummer für große Industriebetriebe Wasserstoff erzeugen?
Ja, ich glaube, Wasserstoff wird vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen, eben in verschiedensten Bereichen. Das ist im Wesentlichen, so glauben wir, vielleicht im Schwerverkehr. Dort werden die Elektroautos in der Form nicht Platz greifen, vermute ich einmal. Das ist meine persönliche Meinung, weil man doch vielleicht hier eher auf Wasserstofftechnologie setzen wird. Aber speziell im industriellen Bereich, dort wo thermodynamische Prozesse stattfinden, wo man hohe Temperaturen braucht, dort ist Strom nicht vielleicht das ideale Mittel. Dort ist Wasserstoff als Produkt wesentlich besser, also ähnlich dem Gas eigentlich, ja, dem heutigen Gas. Und Wasserstoff hat natürlich auch die enorme Eigenschaft, die wichtig ist, wir werden nicht alles mit Pumpspeichern oder mit Batteriespeichern lösen können. Wir werden, wenn wir die Ziele verfolgen, wirklich 100% Erneuerbare in Österreich auszubauen, werden wir gewaltige, im Sommer wie schon gesagt, gewaltige Überschusskapazitäten zu gewissen Zeiten haben. Und hier ist Wasserstoff eine Möglichkeit, diesen Strom, der hier anfällt, eben in Wasserstoff umzuwandeln, in entsprechende Leitungssysteme einzuspeisen, die dann auch de facto als Speicher dienen können, bis hin auch die aktuellen Gasspeicher für Wasserstoff zu nutzen. Auch das ist technologisch möglich. Und ich glaube, diese Überlegungen sind auch in Europa, die werden derzeit angestellt, eine Wasserstoffinfrastruktur hier entsprechend aufzubauen, die Industrie, die Großindustrie einmal anzubinden und dann zu sehen, wie sich dieses Thema, Themenfeld dann weiterentwickelt. Aber es ist sicher mittelfristig, wenn der erneuerbare Ausbau dann wirklich massiv weitergeht, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt auch für die Umwandlung und Speicherung von Überschussstrom.
Ich war vor kurzem in der Nordsee und da habe ich gesehen, dass einige Windräder, also es gibt ja große Windradparks, ausgeschaltet sind. Ist das dann ein Grund, wenn zu viel Strom gerade produziert wird, dass die dann abgedreht werden oder sind das Reparaturarbeiten?
Also das sind die Defizite, die wir heute noch im System haben und die sehr, sehr bitter sind. Wir haben das auch fast in Österreich, also wenn man das jetzt da, das ist ja kein nationales Thema, sondern es ist ein internationales Thema. An 144 Tagen in diesem Jahr mussten wir in das Marktsystem eingreifen, nämlich dann, wenn die Netze zu schwach sind für den Strom, der transportiert werden sollte. Das spielt sich dann so ab, es gäbe die großen Potenziale, Windkraft zu erzeugen an der Nordsee oder auch an Onshore in Deutschland vielleicht. Der würde auch gekauft von Kunden in Österreich, aber vielleicht auch in Südeuropa. Und es zeigt sich dann, dass die Stromnetze zu schwach sind. Dann passiert Folgendes, dann fahren wir Gaskraftwerke in Österreich hoch und der Windpark im gleichen Ausmaß oder die Windparks im gleichen Ausmaß in Norddeutschland werden abgestellt. Damit entspannt sich die Situation, also die Schieflage mehr oder weniger wird reduziert, es fließt weniger Strom aus Deutschland in Richtung Österreich, die Netze werden wieder entlastet. Wir zahlen aber das Gaskraftwerk, wir emittieren CO2 und wir müssen, nicht wir, aber es muss auch dann der Windpark entschädigt werden, weil der hätte ja produziert und hätte ja Strom eingespeist, durfte es nicht. Das heißt, das sind alles volkswirtschaftliche Kosten aus einem Unvermögen des Systems heraus, weil wir es nicht geschafft haben, Stromnetze, Windparks und das gesamte System so optimiert auszubauen, damit genau diese Defizite nicht passieren. Und das muss unser dringlichste Überlegung sein, das abzustellen. Ja.
Wer ist denn konkret gefordert? Ist das die Politik, die sagen muss, okay, wir investieren so und so viel Geld in die Netze? Ist es der Privatsektor, der dort investiert? Sind es die einzelnen Bürger, die das von ihren Politikern fordern? Wer, würden Sie sagen, ist da gerade am Zug?
Es sind wahrscheinlich alle, die Sie hier aufgezählt haben. Es braucht einmal natürlich politisch die ganz klaren Vorgaben und das Commitment auch, dass man hier etwas will und wohin. Und man muss den Leuten, glaube ich, ein Bild zeichnen, wie kann ein Jahr 2030 mit 100% Erneuerbaren wirklich aussehen. Und dann muss man auch ehrlich sein und sagen, was braucht es dazu? Da braucht es dann so und so viel Windräder, da braucht es so und so viel wirklich PV-Anlagen, da braucht es auch Stromleitungen. Und das muss man den Leuten ehrlich kommunizieren und auch sagen, was ist der Mehrwert des Ganzen. Und es braucht natürlich die Länder, in Österreich die Bundesländer, die speziell in der Zonierung auch die Flächen ausweisen, wo können Windräder gebaut werden, wo können auch Freiflächen-PV-Anlagen möglicherweise gebaut werden. Also da sind auch die Gemeinden natürlich dann am Schluss sehr gefordert. Und all das braucht ein Bewusstsein in der Bevölkerung, das einfach eine gewisse Dynamik bekommen muss. Also ich habe das Gefühl, in unserer Wahrnehmung, wir sind doch in ganz Österreich mit Projekten unterwegs, wir sind noch immer, oder die Bevölkerung hat noch immer nicht ganz begriffen, was hier wirklich passiert. Es ist bei vielen das Ansinnen, wir legen halt ein Gaskraftwerk still und stattdessen bauen wir irgendwo, nur nicht bei mir, einen Windpark hin. Ja? Und dann wird das System wieder so funktionieren, wie es war und es passt alles. Und das ist genau das Schlimme, so funktioniert das nicht. Da gibt es ganz andere Erfordernisse. Sie brauchen viel mehr installierte Leistung, weil ein Windrad geht eben nur 3000 Stunden im Jahr und das Gaskraftwerk ist 6000 Stunden gelaufen. Das heißt, da müssen Sie doppelt so viel Leistung installieren. Doppelt so viel Leistung heißt wieder viel mehr Stromnetze, heißt dann auch wieder Speicher. Also dieses Systemverständnis muss einerseits kommuniziert werden und ich glaube, man muss der Bevölkerung wirklich mitgeben und auch als Politiker vielleicht den Mut haben und ihnen sagen, wenn wir diese 100% Erneuerbare wollen, wenn wir dekarbonisieren wollen, dann heißt es auch Abstriche machen in der persönlichen Convenience, dann muss es auch Akzeptanz geben für Veränderung und diese Veränderungsbereitschaft muss man, glaube ich, den Leuten klar mitgeben und die muss eingefordert werden. Derzeit sind wir noch immer sehr, sehr saturiert, sitzen da, jammern vieles, aber wenn eine Veränderung im persönlichen Umfeld Platz greifen muss, dann sucht es jeder beim anderen, nur nicht ich als Erster. Und das ist schon eine sehr individuelle Problematik, die wir haben in Österreich, vielleicht in anderen Ländern auch. Aber ich beobachte es schon bei uns sehr, dass wir eigentlich verwöhnt sind aus der Historie.
Wobei mir natürlich auch auffällt, wenn wir darüber nachdenken, über Energieversorgung, denke ich zum Beispiel in erster Linie an Energieproduktion und nicht an das Problem der Netze. Ich persönlich, oder auch in der Wahrnehmung, wenn ich Medien konsumiere, sehe ich, okay, es gibt immer die Frage, wie produzieren wir, wo kann ein Windkraftwerk hingestellt werden? Aber das sozusagen, wie Sie gerade früher skizziert haben, von der Nordsee dort Windräder abgeschalten werden müssen, weil der Strom nicht nach Österreich kommt, weil die Netze zu schwach sind, oder vom Dach eines Einfamilienhauses die Photovoltaik nicht betrieben werden kann, weil da das Netz nicht ausgelegt ist dafür. An das, finde ich, das wird ja noch viel zu wenig kommuniziert. Was ist da Ihr Empfinden?
Ja, wir sehen das auch, und es tut mir gut, wenn Sie das sagen, dass Sie das auch so wahrnehmen. Wir versuchen das natürlich immer wieder, und ich versuche das auch in diversen Veranstaltungen hier klar zu machen. Es braucht die leitungsgebundene Infrastruktur, um das Produkt von A nach B zu bringen. Ich könnte es ein bisschen vergleichen. Es würde wahrscheinlich keiner machen im Infrastrukturbereich, nehmen wir die ÖBB. Sie bauen einen super schönen Bahnhof irgendwo ins Weinviertel, aber sie bauen keine Schienen hin. Da würde jeder sagen, das ist verrückt, nicht? Weil da bringt mir der Bahnhof nichts. Im Strombereich passiert das. Wir bauen teilweise Erneuerbare aus, haben aber keine Netzinfrastruktur dort und müssen dann, wie Sie richtig gesagt haben, und das ist in Deutschland auch der Fall, dann Windräder genau dann, wenn der Wind weht, abschalten. Das kann es nicht sein, das widerspricht jeglicher Logik, und zahlen denen auch noch Geld dafür, dass sie nicht produzieren dürfen. Und ähnliche Situationen hatten wir auch schon in Österreich, und diese Defizite gilt es natürlich umgehend wegzubekommen. Ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen auch eine Anleihe nehmen bei der digitalen Infrastruktur. Also es redet in Österreich viele von der Breitbandmilliarde, von der Breitbandoffensive. Also da ist jedem klar, weil er wahrscheinlich auch das Handy an der Hand hat und sieht, wenn die Datenübertragung so langsam ist, dann jammern wir. Oder wenn wir vor dem PC sitzen und sagen, wie könnte es nicht schneller gehen? Der Strom kommt aus der Steckdose. Und wir hatten halt einfach das Thema, bis jetzt hat niemand in Österreich oder über viele Jahre ist die Stromversorgung ist nachweislich eine der sichersten in Europa. Aber dass sich dahinter bereits hohe Defizite auftun und das Ganze damit teuer macht und wir eigentlich für Dinge zahlen, die wir günstiger haben könnten, nur aufgrund der Tatsache, dass es hier eben nicht ausreichend Infrastruktur gibt, dieses Bewusstsein zu erzeugen, das versuchen wir eh laufend, aber es wird, ich sage es ganz ehrlich, vielleicht auch medial noch zu wenig aufgenommen, und für viele ist es auch zu kompliziert oder nicht so ansprechend, wie es halt ist, wenn man einen Windpark oder eine PV-Anlage gerade herzeigt.
Würden Sie sagen, dass die derzeit extrem hohen Preise auch eine Möglichkeit wären, das besser zu kommunizieren?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel nur, weil Sie sagen, ich kann das auch mit Zahlen belegen. Dieses Engpassmanagement, das ich vorher erwähnt habe, hat uns bis heute in diesem Jahr bereits über 450 Millionen Euro gekostet. Und das wird umgelegt auf die Netztarife, und das zahlt jeder Netzkunde, jeder Haushaltskunde zahlt das mit. 450 Millionen Euro nur bis jetzt im Halbjahr für ausreichend vorhandene Netzinfrastruktur. Ein zweiter Aspekt, den man hier monetär festmachen kann, ist, wir haben ja diese Merit Order, diesen Strommarkt, diesen europäischen, von dem jetzt alle sprechen. Diese Merit Order, diese europäische Merit Order, funktioniert nur so lange, wir können nur so lange aus dieser Merit Order den unter Anführungszeichen Strom, günstigen Strom, sowas zumindest früher beziehen, solange auch die Netzkapazität da ist. In dem Moment, wo das System merkt, dass die Netzkapazität nach Österreich nicht reicht, ist kein Bezug aus Österreich mehr aus dieser europäischen Merit Order möglich. Das heißt, man muss das Ganze dann aus der nationalen Ressource decken, aus den nationalen Kraftwerken. Und die sind dann nachweislich teurer. Das heißt, wir haben derzeit einen Preisspread, wie wir sagen, also einen Preisunterschied zwischen Österreich und Deutschland von year to date, also seit 1. Jänner bis heute, im Durchschnitt von 24 Euro. Das ist signifikant viel. Wenn Sie sagen, wir haben 70 Terawattstunden Stromverbrauch im Jahr in Österreich, macht es über 1,5 Milliarden Euro aus, die wir mehr zahlen in Österreich für den Strom als die deutschen Kollegen sozusagen. Ja?
Okay, was würden Sie dann sagen, ist dann die wichtigste Leitung sozusagen? Wenn Sie sagen, okay, Stromnetze, die müssen weiter ausgebaut werden, aber welche wäre prioritär zum Ausbauen?
Es ist beim Strom so, man kann das sehr schön simulieren. Wir haben ja die mathematischen Modelle, wir haben ja das ganze europäische Stromnetz wirklich auf jedem PC, jeder Übertragungsnetzbetreiber hat das. Es ist so, hinderlich ist das schwächste Glied in der Kette. Wenn Sie heute 300 MW von Deutschland nach Österreich schicken wollen, müssen die 300 MW an jeder Stelle durchgehen. in dem Moment, wo der erste Engpass ist, wo das erste Bottleneck ist, dann ist es bereits ein Problem. Und Sie müssen einfach schauen, dass Sie das Netz ganzheitlich, es reicht nicht nur dort eine starke Leitung oder da, sondern für die Erfordernisse, die wir haben, sowohl in der Einspeisung als auch im Bezug und in der Interaktion mit unseren Nachbarn, müssen wir die Leitungen so ausbauen, dass wir für die Erfordernisse, die wir halt gerne auch markttechnisch dann bewerkstelligen wollen, dass das Netz ausreichend ist. Und das ist die Herausforderung. Und das kann man sehr gut simulieren. Wir kennen die Problemfelder, wir kennen auch genau die Engpässe. Beispiel Salzburg-Leitung, ich meine, über 10 Jahre, bis sie genehmigt wurde, das sind natürlich Luxusthemen. Weil das Fehlen der Salzburg-Leitung kostet uns im Monat circa 10 Millionen Euro. Das rein Engpassmanagement, wo wir derzeit Strombezüge hätten, die wir so nicht handeln können und wo wir auch in dieser Form disponieren müssen. Das haben wir schon vor Jahren kommuniziert, aber gut, man hängt halt ewig im Genehmigungsverfahren und muss das dann halt durchjudizieren. Und das dauert einfach, bis man in den Höchstgerichten ist.
Aus ökonomischer Perspektive hätte sich das schon längst ausgezahlt, das Geld in die Netze zu investieren.
Natürlich. Ja.
Zu guter Letzt, also am Ende unseres Gesprächs, möchte ich noch einmal kurz die kommunalen Sommergespräche ansprechen. Wir durften Sie da ja in der Vergangenheit schon öfter begrüßen. Mich würde interessieren, warum nehmen Sie denn gerne an den kommunalen Sommergesprächen teil?
Also die kommunalen Sommergespräche haben sich für uns als wirklich eine extrem wichtige und wertvolle Plattform entwickelt. Warum? Es ist ein Zusammentreffen, wie bereits gesagt, der Kommunen auch. Es sind dort viele Bürgermeister, es sind genau jene Ansprechpartner. Alle unsere Projekte, alle unsere Leitungsprojekte durchqueren oft viele Gemeinden. Und gerade die Bürgermeister sind für uns ganz, ganz wesentliche Meinungsbildner und auch Garanten am Ende des Tages, ob ein Projekt in der Gemeinde akzeptiert wird oder nicht. Das sind für uns die ersten Ansprechpartner dann, wenn es darum geht, etwas zu verändern. Da geht es auch darum, dann mit der Bevölkerung in Interaktion zu treten. Wie organisiert man das Ganze? Die uns helfen da, ihr auch entsprechend da die Community zu verstehen auch, ja, welche Meinungsbildner gibt es in den Gemeinden. Und da ist sind diese kommunalen Sommergespräche insofern gut. Wir können unsere Überlegungen transportieren, wir können aber auch interagieren, wir wissen auch, was die Bürgermeister bewegt, und ich glaube, es ist eine der ganz wesentlichen Plattformen in Österreich, gerade auch für uns als Infrastrukturbetreiber, wo man genau diese Themen, die wir hier diskutiert haben, auch transparent machen kann, wo man Verständnis erzeugen kann auch und wo man genau die Fragen der Energieversorgung ganz klar einmal auf die Tagesordnung bringen kann. Und vielleicht von meiner Seite zum Abschluss auch, ich glaube, wir haben jetzt verstanden, diese ganze Sicherheitsthematik, die wir jetzt haben, die Versorgungssicherheit, die lange geglaubte Versorgungssicherheit, die wir in Österreich haben, ist nicht so sicher, wie wir alle glauben, in vielen Bereichen. Und Energiepolitik ist wesentlich mehr. Energiepolitik ist nicht nur Wirtschaftspolitik, es ist am Ende auch Standortpolitik, weil wenn uns die Unternehmen weggehen, weil die Strompreise zu hoch sind oder weil die Infrastruktur nicht passt und die Versorgungssicherheit nicht passt, und es ist am Schluss vielleicht sogar Sozialpolitik, weil in Zeiten, wo die Energiepreise auf 1000 Euro gehen, wie wir jetzt sehen, ist es dann schon eine Frage, kann sich das überhaupt noch jeder leisten dann am Schluss? Und umso wichtiger ist es, dass wir, glaube ich, diese Themen in der Breite diskutieren und nicht im exklusiven Circle irgendwo in der Energiebranche, wo ja jeder die Probleme kennt und weiß.
Ich möchte mich einmal bedanken für das super Podcast-Gespräch.
Vielen Dank auch für das angenehme Gespräch. Ja? Alles Gute für Sie.